Ist die Wiedergabe in Ordnung? Verstehen alle so? Unser Thema für diese Stunden: Pfingsten, nichtssagendes Wort, haben wir gehört. 50. Tag nach Golgatha. Pentekoste, griechisch, der 50. Klingt ja schon an letzte Vollendung, Stichwort Halljahr. Halte nun in dieser Morgenstunde dürfen wir erstens die buntfarbigen Bezeichnungen, die dem Heiligen Geist im Worte Gottes zugeteilt sind, oder wie die Buntfarbigkeit des Geistes selbst vor uns steht, nämlich wir können auch sagen, wie der Heilige Geist in Symbolen vor uns hingestellt wird, wie er sich uns darstellt. In Bezug auf Rechnung oder Zahlen sind die beiden Zahlen 1 und 7 für den Heiligen Geist in besonderer Weise da. Ein Geist, ein Herr, ein Geist. 7 ist da bekannt schon beim goldenen Leuchter. Wir kommen auf den zurück. Die ganze göttliche Chronologie verläuft in 7er Einheiten. Die 7. Stunde, der 7. Tag, 7 mal 7 Tage, der 7. Monat, jedes 7. Jahr, 7 mal 7 Jahre, 7,5 Jahre und so weiter. 7000 Jahre, gewaltig. Zweitens, unter den Metallen ist Gold gewählt für den Heiligen Geist. Gold. Der goldene Leuchter stellt ja den Heiligen Geist in seiner gebrochenen Form. Das Licht der Welt sich hat brechen lassen in die Buntfarbigkeit der Regenbogenfarbe. Gold unter den Metallen. In der Pflanzenwelt ohne Zweifel der Ölbaum. Öl. Öl zum Licht und Öl der Salbung. Der Ölbaum. In der Botanik, in der Tierwelt, ohne Zweifel die Taube, das sind jetzt Stichworte, wo jedes Einzelne würdig wäre, mindestens eine Bibelstunde zu halten, wenn nicht ein Bibelkurs. Dann unter den Elementen, also Schöpfungselemente, Feuer, Licht, Wasser, Luft. Wird euch mit Feuer und Heiligem Geist getauft. Feuer Licht des Geistes, Wasser. Wo haben wir einen Hinweis, dass auch Wasser für den Heiligen Geist dasteht? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, da war ja nur das Alte Testament da, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, kommt die Erklärung. Er sprach aber von dem Geiste, denn die empfangen sollten, die an ihn glauben. Was die Kräfte sind in der Schöpfung, da haben wir die unheimlichen, wunderbar unheimlichen Kräfte in der Schöpfung Gottes, in der Elektrizität, Elektronik. Da sind ja heute die verrücktesten Dinge möglich, die unmöglichsten Dinge. Elektrizität, ich buchstabiere, Elektrizität. El heißt Gott und Ek heißt aus, heraus. Und drei. Kraft, El, auch Kraft Gottes, ja, aus der Dreieinigkeit Gottes. Denn tatsächlich ist dieses Gebiet in der Schöpfung Gottes in allen Einzelheiten, Feinheiten und Gewaltigkeiten Modell für den Heiligen Geist, was Kraftwirkung bedeutet. Wir haben gestern auf unserer Fahrt hierher durch Emmental lange Strecken parallel mit der Bahn sind wir gefahren vorher. Und da musste ich wieder staunen. Da ist da oben so ein Drähtchen und ein Berührungspünktchen. Riesenschwere Lokomotive und weiß wie viele Wagen angehängt. Man hört nichts und sieht nichts. Still, eine ungeheure, wunderbare Kraft. Ist das beim Heiligen Geist vielleicht ähnlich? Nein, das ist original der Heilige Geist. Und das ganze Gebiet der Elektrizität ist Modellvorführung Gottes für das Verständnis des Heiligen Geistes. Kann man dem elektrischen Strom einen Widerstand entgegenstellen? Ja, wo sind die Elektriker hier? Die sollen mich jetzt belehren über alles. Was kann dann passieren? Oder was gibt es, wenn man Widerstand entgegenstellt? Dann antwortet der Strom mit Licht. Wenn man weiter Widerstand leistet, dem Heiligen Geist, was kann es dann geben? Kurzschluss. Ja. Feuer. Zerstörung. Plötzlich. Gerichtsauswirkung. Ja, das wäre jetzt gerade heute, könnten wir uns den ganzen Tag unterhalten. Und dann die Elektronik. diese feinsten Kräfte, was da alles jetzt möglich ist. Der Astronom zum Beispiel, der bis vor wenigen, vor 20, 30, 40 Jahren, wenn ihn interessierte, wie standen die Gestirne, Sonne, Mond und Planeten an einem Datum, sagen wir vor rund 2000 Jahren, in die Zeit Jesu Christi, oder wenn man heute weiß, ums Jahr 30 war Golgatha, standen da die Sterne, dann musste er lange Rechnungen vollziehen, und zwar alles Bruchrechnungen. Und heute? Antwort da. Nächsten Augenblick. Sechstausend Jahre seit dem Fall Adams sind ums Jahr 2000 abgelaufen. Sechs Tage Gottes, ich wiederhole von früher, 6000 Jahre, beinahe weniger 100, 5900 Jahre, pflügte der Mensch seinen Acker mit einem Joch Rinder. 1900, unsere Zeitrechnung, 1900 wurde in Paris der Eiffelturm gebaut. Weltausstellung in Paris. Auftakt für die moderne Technik. Und dann ging es los. Also, 2000 Jahre lang Jochrinder. Jetzt 5900 seit dem Fall Adams, unser 1900, steigt die Kurve senkrecht in den Himmel hinauf und verlässt schon unser Sonnensystem. In einigen Jahrzehnten war es schon immer so, wie man dann zu sagen pflegt. Nein, so war es noch nie. Leben wir in einer besonderen Zeit heute? Oh. Und unser Gott, alles sieht mehr Zeiten. Ganz genau geordnet durch den Heiligen Geist. Ich habe eine neue Tabelle gemacht. Einige hier. Einfach wunderbar. Hier weiter. Dann haben wir, nehmen wir den Begriff. Ah, danke schön. Es ist zu wenig laut eingestellt. Hat jemand nicht gut verstanden? Ja, bitte. Es ist wichtig. Wie ist das jetzt? Bitte?
Sag was, sonst hören wir nichts.
Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bitte sofort reklamieren, sagt Herr Basler. Immer sofort reklamieren. Ja. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben müssen wir auch noch sagen. So. Sollte es wieder zu wenig laut sein, dann einfach so machen. aber das ist der Merkel. Jetzt die Zahlungsmittel. Ist der Heilige Geist bereit, sich als Pfand zur Verfügung zu stellen? Wir haben das Pfand des Heiligen Geistes. Dafür, dass alle Verheißungen, so viele es ihre gibt, in Christo ja und Amen sind und uns von Gott ohne jede Bedingung zu seiner Zeit geschenkt werden. Zahlungsmittel war das. Kunstwerke, das haben wir, stehen wir schon wieder vor dem goldenen Leuchter. Die Cherubim, Bundeslade, Sühnedeckel aus reinem Gold, Cherubim, die zwei, reines Gold, und zwar Sühnedeckel vielleicht etwa so groß und die Cherubim der Herrlichkeit, reines Gold, mussten aus einem Klumpen Gold. Oh, woher hatten die das viele Gold? Aus Ägypten, sie durften ja die Ägypter berauben, das heißt ein bisschen von ihrem Guthaben für ihre Fronarbeit mitnehmen, nicht wahr? Aus einem Klumpen Gold und dann wie bearbeiten? Hämmern. Alles herausgehämmert. Wie die das gemacht haben. Gott hat dem Mose Künstler gegeben, die in jeder Art von Kunstwerk eine besondere Gnade hatten von Gott. Der goldene Leuchter, wir sagen die Arme, steht nichts von Armen, da heißt im Hebräischen Röhren. Röhren. Goldener Leuchter, goldener Leuchter. Mittellicht, der Schaft und sein Fuß, nur dieses Mittelstück heißt der Leuchter. Und jetzt kommen die Röhren, heißt es, aus ihm heraus, aus dem Leuchter heraus. Das ist doch Fuß, Schaft und Haupt, das ist der Herr. Und alles andere aus ihm, das sind die Glieder seines Leibes, aus ihm. Ihr alle seid aus Gott, in Christo, aus ihm. Und wenn das nun alles Röhren sind, dann konnte der Levit, der Öl nach füllen musste für die sieben Lampen, nur was machen? An einer Stelle gießen. Eingießen. Was macht das Öl? Sucht den tiefsten Punkt auf. Er gießt weiter und jetzt sind das kommunizierende Röhren. So. Jetzt steigt das Öl immer schön im Gleichgewicht. Links und rechts vom Leuchter. Und dann, wenn es da voll ist, muss er dann noch weiter gießen. Dann weiß man, jetzt sind die allen anderen auch alle voll. Kunstwerk. Goldener Leuchter. Wir dürfen hier kurz stehen bleiben. Kurz heißt vielleicht 5 Minuten. Nochmal repetieren. Der goldene Leuchter stellt das gebrochene Licht des Geistes da. Gebrochenes Brot ist uns bekannter Begriff. Christus, das wahrhaftige Brot Gottes, des Lebens, ließ sich brechen für das Leben der Welt. Aber dass er sich als Licht der Welt auch hat brechen lassen, ist weniger bekannt. Ist womöglich noch wunderbar. In einem dunklen Raum ein Sonnenstrahl eingefangen, auf ein Prisma geworfen. Jetzt lässt sich der eine eingefangene Sonnenstrahl aufs Prisma geleitet brechen. Und anstatt dass der jetzt schimpft und tobt, dass man ihn bricht, ne, gezwungen hat, gebrochen zu werden, ne, antwortet der mit der unendlichen Farbskala Regenbogen der Regenbogenfarben. Spektralanalyse genannt. Ein Wunder für sich. Und das ist nun beim goldenen Leuchter dargestellt. Und da haben wir nun in der Mitte der Geist des Herrn. Heiliger Geist. Mitte, Mittellicht. Auf ihm, Christus ist da, in, was ist, Jesaja 11, glaube ich, der Spross, auf ihm ruht der Geist des Herrn, da in der Mitte. Jetzt kommt das erste Armpaar, der Geist der Weisheit, Christus ist uns gemacht, ist zur Weisheit, und des Verstandes. Jetzt kommt im Text kein Und. Der Geist des Rates und, es kommt wieder ein Und, der Kraft. Und es kommt wieder kein Und. Warum? Es kommt das dritte Armpaar, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also das heißt, schon im inspirierten Text des Heiligen Geistes in Bezug auf die Herrlichkeit, Darstellung des goldenen Leuchters, ist im Text schon die ganze Form des goldenen Leuchters drin. Weisheit und Verstand. Ein Wortpaar, wo man denkt, ja, das ist ungefähr das Gleiche. Nein. Weisheit plant, macht Kostenvoranschlag, prüft alles, bevor es in Erscheinung tritt, das ist die Weisheit, und der Verstand, da steht ja die Standfestigkeit, durch Weisheit wird ein Haus geplant und durch Verstand wird es gebaut. Ich habe es mal so gesagt. Gott der Vater ist der große planende Architekt und sein Sohn ist der Tekton, wo übersetzt wird leider, dass Josef, der ja, nicht Vater Jesu Christi, mal so sagen, der Verlobte der Maria, der sei Zimmermann gewesen. Jetzt frage ich mal heute, ist da die Antwort sofort vorhanden? Wie viele Holzhäuser werden denn in Israel gebaut für Zimmerleute? Ja, jetzt kann die ganze Gesellschaft mal lachen. Ja. Kein einziges. Alle Steinbauten. Also, griechisch, der Planer ist der Architekt, Architekt, und der Erbauer des geplanten Gebäudes ist der Tekton. Josef war ein Tekton, also ein Baumeister, wie ich heute sagen, ein Bauunternehmer. Das war er. Also, Maurerkelle. So, und alles mit Steinen gebaut. Also Grundstein und Schlussstein, Ja, also nicht eine Holzhütte oder dergleichen Dinge. Nein. Goldene Leuchter, Weisheit und Verstand. Dieses Paar gehört zusammen, planen und bauen. Rat und Kraft. Was nützt mir der beste Rat, wenn ich nicht die Kraft habe, das auszuführen? Was nützt mir eine Mammutkraft, wenn ich nicht weiß, damit anzufangen? Kann ich die dümmsten, den ganzen Geschirrladen zusammenschlagen? Was bedeutet höchste Erkenntnis Gottes und Furcht des Herrn? Aha. Was schreibt Paulus? Gibt hier wieder die Antwort. All das, was der Herr mir auferlegt, meine Mitarbeitern, nämlich, so dass wir, das braucht bei dem Saul von Tarsus allerhand, am Leben verzweifelten, weil Gott uns über Vermögen belastet hat. Ja. Antwort: Damit ich mich der hohen Erkenntnisse nicht überhebe. Furcht des Herrn. Merken wir. Jetzt haben wir noch eine Ordnung. Auf der Seite Weisheit, Rat, Erkenntnis. Da bin ich dabei. Das ist Theorie. Das ist Lehren. Aber wenn das da fehlen würde, die Praxis des Bauens, des Darstellens und Verstand, Kraft und Furcht des Herrn. Das ist die Praxis. Das ist der Wandel. Und das ist die Lehre. Ist das nicht wunderbar? Wie steigt das Öl? So oder so? Immer im Gleichgewicht. Lehre und Wandel, nicht? Theorie und Praxis. Und dann leuchtet alles wunderbar gleichmäßig. Dann fehlt es an nichts. Und liebe Geschwister, nach dem Zeugnis der Schrift ist jeder von uns, soweit er in Christo ist, so ein goldenes Leuchterchen. All das, was wir jetzt gehört haben, steht uns zur Verfügung. Wir brauchen nur was zu tun? Uns zur Verfügung zu stellen, dass der große, hohe Priester Öl zugießen kann. Und wer zündet an? Auch er. Das wieder alles, nur im Alten Testament. Feiner, alter, milder Wein. Herrlich. Jetzt mit dem Kunstwerk. Ah, das ist noch nicht das Letzte. Jetzt kommt noch etwas. Hat der Heilige Geist auch einen Beruf? Nein, nicht nur einen. Er ist der Fürsprecher, der Advokat für uns. Er ist der Tröster. Er ist der Forschung aller Forschung. Er erforscht alles. Er weiß alles. Kennt alles. Unter den Flüssigkeiten, meine letzte Notiz in der Reihe, wir haben schon gehört, das Öl und das Wasser. Das Öl und das Wasser. Und dann beachten wir Herr, bitte?
Noch der Wein?
Dankeschön, Dankeschön. Ja. Öl, Wasser, Wein. Ja. Und hier angekommen, ja, gucke ich noch Folgendes. Wollen wir noch ansehen? Aha. Das haben wir schon gemacht. Jawohl. Dem Bruder Muhl wurde mal vorgeworfen. Ja, der macht es sich einfach. Der geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Na, das habt ihr auch schon gehört. Aber es ist sehr, sehr gut, da noch einmal stehen zu bleiben. Der geht einfach den Weg des geringsten Widerstandes. So. Jetzt fragen wir uns einmal, nachdem wir gehört haben, Flüssigkeiten, Öl, Wasser, Wein. Was machen denn die? Diese drei Darsteller des Heiligen Geistes, die gehen alle den Weg des geringsten Widerstandes.
Das haben sie von dir gelernt.
Ne? Ist unser Gotteswort nicht eine fröhliche Sache? Schlagen wir da schnell, bevor wir auf diesen geringsten Widerstand noch zu sprechen kommen, Psalm 45 auf. Psalm 45. Vielleicht gerade die zwei ersten Verse oder den ersten. Es wallt mein Herz von gutem Worte, dass der Ich ist immer Christus. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Das war ja bei Salomo die Sprüche und bei David seinem Vater die Psalmen. Meine Gedichte dem Könige, meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschen, Söhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert, des Geistes natürlich, um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Unfurchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Wort, das letzte? Wie kommt das plötzlich darin? Gesetzesfeuer ging aus seiner Rechten für sie hervor. Die Unbarmherzigkeit des Gesetzes vom Sinai war für den Herrn eine schreckliche Sache. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Bumm. Stimmt's? Furchtbares. Gerade auf ihn, den Sohn, wird ich lehren seine Rechte. Und die haben Recht. Gerechtigkeit. Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Da ist aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit, was das Gesetz betrifft. Dass Gott in seiner Liebe sich erlaubt hat, immer dagegen zu setzen. Trotz Gesetz vom Sinai, hat der Herr rechtzeitig seine Herzensvorbehalte angemeldet am Sinai. Hat dem Mose gesagt, ich werde mich, meine Vorbehalte sind, dass ich mich trotz dieses Gesetzes erbarmen werde, wessen ich mich erbarmen will, und gnädig sein werde, wem ich gnädig sein will. Wie wunderbar. Das sind dann die umso wunderbareren Aussprüche, die aus dem Herzen Gottes kommen. Aber was wir jetzt da lesen wollen, wo haben wir, ich suche es gerade, damit wir weiterfahren können. Ah ja, nehmen wir gerade Vers 7. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, das ist Jesus Christus angesprochen und wir mit ihm, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Hat einmal ein Verkündiger des Evangeliums gesagt, eigenartig, dass Jesus nie gelacht hat. Als der Bruder das gesagt hat, höre ich den Herrn Jesus lachen da oben. Er ist ja der wahrhaftige Isaac und Isaac heißt Lachen. Ne? Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Hat das der Herr Jesus einmal gemacht? Immer. Immer. Oh, ihr Kleingläubigen. Wir haben von der Taube gehört. Taube. Ein eigenartiger Prophet hat den Namen Taube, nämlich Jona. Jona. Ausgerechnet der Jona. Der genau das Gegenteil macht, was Gott ihm befiehlt. Er soll nach Westen, nein, er zieht er nach Osten. Er soll Gericht verkündigen, nein, da macht er schöne Fahrt nach Spanien. Wollte er machen. Aber eine stimmt bei diesem Jona, Taube. Der war die Herzensaufrichtigkeit selbst. Der sagte prompt, nehmt mich und werfet mich ins Meer, denn ich bin schuld an allem. Also ich mache es jetzt da kurz. Und am Schluss, wo er dann noch mit Gott war, mit Gott zu schimpfen, ich habe ja gewusst, dass du barmherzig und gnädig bist. Und deshalb bin ich gar nicht nach Ninive gegangen. Denn wenn ich auch gerufen hatte, in 40 Tagen ist Ninive umgekehrt, dann erbarmst du dich wieder und ich bin blamiert. Nicht wahr? Da macht nichts mehr. Da macht nichts mehr. War er missmutig, also dann doch, ja, nach Ninive gegangen ist, ein Wunderbaum, in seinem Schatten, es freut er sich über den Wunderbaum da, den Gott ihm geschenkt hat, als Sohn einer Nacht. Wunderbaum. Und was passiert? Als Sohn der nächsten Nacht verdorrt er, klappt zusammen, ist nicht mehr da. Warum? Weil der Gott des Jona einen Wurm bestellt hat, Der hat die Wurzel abgefressen da unten, den Tag über. Und der Wunderbaum ein Tag lang. Kennen wir so einen Wunderbaum? Der Staat Israel. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg hat Gott dem deutschen Volk prächtigen, wie sagt der Kanzler, geschenkt. Er hat in seinem Darniederliegen Übervermögen dem geborenen Staat Israel Geld geschickt und Maschinen geschickt und Schiffe und so weiter. Da entstand in Deutschland das Wirtschaftswunder. Man muss sich nur so gegenüber Israel verhalten, dann ist man finanziell gesichert. Können uns alle merken. Und in Israel das Landwirtschaftswunder. Gleichzeitig. Landwirtschaftswunder. Israel liegt jetzt da nieder. Es wird noch schwerer werden, bis sie zu ihrem Gott schreien. Dann sagt der Herr, bin ich. Und dann geschehen unglaubliche Dinge über Nacht. Da haben wir uns ja jetzt langsam daran gewöhnt schon. Und dann wird der gegenwärtige Staat Israel noch zum Wunderbaum. Wenn der Feind, der Antichrist dann einbricht in Israel und in Jerusalem, sich in den Tempel setzt, da heißt es, vor ihm war das ganze Land wie Eden der Garten Gottes und nach ihm eine öde Wüste. Das er gilt auch für den Tag des Zornes. Vor ihm das ganze Land wie Eden der Garten Gottes und nach ihm eine öde Wüste. Also dieser jetzt kommende Wunderbaum für Israel, der endet bei der großen Drangsal. Und in der nächsten Nacht verdorrt er wieder. Und diese große letzte Nacht der großen Drangsal, was passiert da? Aus dieser Nacht entsteht der Wunderbaum des tausendjährigen Reiches. Wie lange dauert das tausendjährige Reich? Nur einen Tag. Und dann wird es wieder Nacht nach tausend Jahren, nach einem Tag. Und was ist mit dem Wunderbaum? Ist dann ganz Israel traurig und eine ganze Menschheit. Aha. Du, Jona, du erbarmst dich des Wunderbaums, um den du dich nicht gemüht hast. Und ich sollte mich einer Stadt Ninive nicht erbarmen dürfen. Menschen, die nicht einmal unterscheiden können zwischen links und rechts. Das war das letzte Wort Gottes bei Jona. Und ich sollte mich nicht erbarmen dürfen. Und dieser Jona war der Sprecher der meisten Frommen auf unserem Erdenrund. Und Gott sagt denen mal deutlich, ja, und ich darf mich nicht erbarmen nach deiner Frömmigkeit, nach eurer Frömmigkeit. Aha. Dann nicht alle still, aber jetzt noch nicht Jona fertig, taube. Die Widersacher Jesu verlangen ein Zeichen. Antwort, ein ehebrecherisches, weiß was für ein böses Geschlecht, Generation verlangt ein Zeichen. Es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, also wird des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein, nämlich in der Drachenquelle, seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und was geschah nach 3 Tagen und Nächten mit dem armen Jona? Der wurde wieder ans Land gespielt. Haben wir Erbarmen mit dem Jona? Also erstens werfen sie ihn ins Meer auf seinen Wunsch, und die wollten das nicht tun, weil sie merkten, ja, der Gott dieses Jona, der Gott Israels, da dürfen wir doch den Mann nicht zu Leide tun. Dann habe ich schon drauf bestanden, werfen sie ihn ins Meer, und sofort ist das Meer still. Der arme Jona, der sinkt tiefer und tiefer, und auf einmal sieht er sich versetzt in einen eigenartigen Wohnraum. Magen des Riesenfisches. Ja, nein, er sieht sich nicht, er fühlt es mehr. Nicht? Haben wir Erbarmen mit dem Jona? Und da sagte unser teurer Bruder George Kahn: Ich habe je länger, je mehr, noch immer mehr Erbarmen empfunden mit dem armen großen Fisch. Einen so unverdaulichen Brocken wie den Jona. 3 Tage und 3 Nächte da. Ja. Und der war froh, ja, dass er den rausgeben konnte wieder. Wie der Satan froh war, den Heiligen Gottes wieder draußen zu haben. Ja. Also Jona Taube. Dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Abschließend für heute früh. Die Stellung des Geistes in der ganzen Schöpfung. Und da ist nun der Mensch erstens die Erde, ist das Zentrum Gottes in der Schöpfung, Schemel seiner Füße genannt, gleichzeitig der Ort außerhalb des Lagers, wo die Summe aller Unreinigkeit und Sünden und Gesetzlosigkeiten zusammengefasst sind, auf unserer armen Erde. Da ist der Mensch. Und der Mittelpunkt auf unserer armen Erde heißt Jerusalem. Geplagte Stadt. Jerusalem. Und Jerusalem. Und das sogenannte verheißene Land, und das verheißene Land heißt wie? Vorerst Kanaan. Das Land Kanaan. Auf was für einem Acker auf unserer Erde ist der Heilige Gottes gelandet mit seinem Fallschirm? Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Verflucht sei Kanaan. Weit mach es Gott dem Japhet, und Kanaan sei sein Knecht. Gepriesen sei der Gott selbst, und Kanaan sei sein Knecht. Damit hat sich der Heilige Gottes identifiziert. War er dann wirklich ein Knecht der Knechte seiner Brüder, als er ihnen die Füße gewaschen hat? Da hat er diesen schlimmen Fluch auf sich genommen und in Segen verwandelt. Also der Mensch, Odem, Schnauf, Atem, erstens. Zweitens, Blut. Drittens, Fleisch. Fleisch, Blut, Odem. Da fließt den Odem des Lebens, noch nicht den Geist. Die drei Grundlagen. Fleisch stellt die Gestalt dar, die Summe der Fleischorgane, die Gestalt. Sein Blut, das ist seine Seele, das wird schon interessanter. Und er hauchte sie an und sprach, nehmet hin, Heiligen Geist. Der Odem ist das Bild für den Geist. Und das Blut ist das Bild für die Seele und das Fleisch für die Gestalt. Wer nicht mein Blut isst, mein Blut trinkt, mein Fleisch isst. Meine Worte sind auch dann Geist und Leben. Jetzt haben wir schon, mein Fleisch, das war seine Gottgestalt, die er ausgezogen hat. Das dürfen wir essen. Und sein Blut, das ist seine Seele, die er als Lösegeld ausgeschüttet hat. Und sein Odem, das ist der Geist des Lebens. Dann geht es weiter. Die Gestalt Gottes ist das Brot Gottes. Und die Seele des Heiligen, die Gestalt wird durch, zuerst mal buchstäblich auf der Erde durch Brot dargestellt. Brot brechen, seine Gestalt. Und die Seele und Blut ist dargestellt durch den Wein, Kelch der Segnung. Und der Odem und der Geist ist dargestellt durch das Öl. Und da haben wir das feine Wort im Psalm 104. Wollen wir genau richtig ansehen. Psalm 104. Vers 14. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh. Kommt gerade ein Gedanke, den darf ich aussprechen. Lesen wir zuerst weiter. Und Kraut zum Dienste der Menschen. Warum kommt jetzt das Vieh noch vor dem Mensch her? Den Menschen her? Ich habe den Herrn einmal gefragt, lieber Herr, warum hast du am sechsten Tage der Wiederherstellung den Menschen am gleichen Tag geschaffen wie das Vieh, wie die Tiere? Und zwar dann die Tiere noch zuerst. Gibt es eines Tages einen Menschen, der wird das Tier genannt? Aha. Der Mensch ohne Gott ist wie ein Tier. Stimmt. Also jetzt sind wir hier auch versöhnt. Zuerst kommt Gras für das Vieh und dann noch Kraut für den Menschen. Aber jetzt, um Brot hervorzubringen aus der Erde und damit Wein des Menschen Herz erfreue, um das Angesicht glänzend zu machen von Öl. Fällt da etwas? Brot, Wein, Öl. Ist unser Gotteswort in Ordnung? In mathematischer Präzision? Geometrisch, symmetrisch. Alles, was Ordnungen sind, sind im Worte Gottes in vollkommener, mustergültiger Art und Weise vorhanden. Für den, der so dumm ist und allem glaubt, was geschrieben steht. Nur für den. Jeden Buchstaben, jedes Pünktchen daneben, auch wenn die Pünktchen später hinzugefügt worden sind, hat Gott beide Augen zugedrückt, als die Pünktchen hinzugefügt worden sind. Da war er wachsam wie vorher noch nie, war ich jetzt so. Gerade. Ist Gott um kleine Dinge besorgt? Zuerst. Weiter. Buchstäbliches Brot, buchstäblich Wein, buchstäblich Öl. Und was das bedeutet, haben wir gesehen. Gestalt, Seele, Geist. Drei Dinge sind es, die Zeugnis geben. Der Geist, das Wasser und das Blut. Wieder drei. Gott ist Geist. Der Schöpfer ist Geist. Die ganze Schöpfung ist Wasser. So. Was steht denn geschrieben? Aus Wasser und durch Wasser hat Gott eine ganze erste Schöpfung geschaffen. Steht so geschrieben. Der Schöpfer, Gott ist Geist, der Herr, der Geist. Die ganze Schöpfung, Wasser. Der Geist, das Wasser und das Blut. Was die ganze Menschheit, die ganze Tierwelt und Menschheit nur in der ganzen Schöpfung Gottes, nur auf unserer Erde. Wie viel Blutwesen hat es auf dem Mond? Wie viel auf dem Jupiter? Wie viel auf dem Mars? Und so weiter. Und in Zürich hat ein Theologe, Professor der Theologie, einen Astronom gefragt, was wie sehen Sie die Frage beantwortet, im ganzen Weltall kann es da noch Lebewesen geben, ähnlich wie die Menschen oder ja, irgend so etwas. Der Astronom, der hat gemerkt, dass der Herr Theologe gern eine positive Antwort gehabt hätte. Dann hat er sorgfältig dem langsam beigebracht, unmöglich. Nur auf unserer Erde. Wie viel Grün ist auf dem Mond? Was für Wohlgerüche wehen da herum? Was für schöne Schmetterlinge und Fischlein, Goldfischlein und. Können nicht aufhören. Nur unser Erdlein mit dem Menschlein Blut. So. Der Geist, Gott, das Wasser, seine ganze Schöpfung und Mittelpunkt, der Schemel der Füße, die Himmel sein Thron, Blut die Erde. Und das Wunderbare nun, ist Blut rot? Ja. Darf man dem Wasser vielleicht blau zu setzen. Ja, blaue Adria. Ja. Gelb. Gelb. Gold. Geist. Goldener Leuchter. Aha. Drei sind die da Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei Dinge entsprechen genau den drei Grundfarben Gelb, Blau und Rot. Und wenn ich je zwei von den drei mische, wenn ich zum Beispiel Gelb und Blau, nein, ja, Gelb und Blau mische, was gibt das? Grün. Da sagt die Welt schon, grün bedeutet was? Die Hoffnung. In der Schrift bedeutet die Farbe grün Neuzeugung in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Die Bibelstellen sind natürlich da. Und er ließ sie lagern auf dem grünen Grase. Wir hatten in Eschi vor 30 Jahren anderswo im anderen Haus Bibelstunde, da war ein Herr Pfarrer dabei, ein lieber Bruder und gläubiger Mann. Wir saßen auf der Heimreise nach Zürich nebeneinander im Zug. Dann sagte er zu mir, Bruder Muhl, ich glaube, du würdest noch was draus machen wollen, wenn geschrieben steht, dass der Herr bei der Speisung der 5000 sie lagern ließ auf dem grünen Grase. Ich glaube, du würdest noch etwas mit dem grünen Gras machen wollen. War es einen Augenblick still und dann hat der Bruder Muhl geantwortet, Herr Pfarrer, lieber Bruder, ist es denn gleich, ist es denn dem Herrn Pfarrer gleich, wenn geschrieben steht, so dies geschieht am grünen Holz, was will an Dürren werden? Dann war der Pfarrer still. Also, und so könnten wir weiterfahren. Alle die Mischungen erleben. Wunderbar. Also, Blau, Geist, Gelb, Wasser, Blau, Blut, Rot. Entspricht genau Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Weiter. Wir sollen den Willen Gottes erkennen und können das in der Kraft des Heiligen Geistes, indem wir ihr unterscheiden könnt, fähig seid zu unterscheiden, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, welche anderen Dinge erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche dritten Dinge erst dem überragenden, vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Der Wille Gottes, wieder ein Dreifacher, im Vorhof sind die Dinge des nur guten Willens Gottes. Gott hat es nur für gut gefunden, für kurze Zeit da diese Opfersachen und so weiter durchführen zu lassen. Die Dinge im Heiligtum entsprechen dem wohlgefälligen Willen und die erst im Allerheiligsten, dem vollkommenen Willen. Denn erst Liebe, Hoffnung im Heiligtum und Glaube. Die wandeln da im Glauben, die Kinder Israel, nicht im Schauen. Die dürfen ja nicht hinein und schauen, was im Heiligtum und im Allerheiligsten ist. So ist nun die Hoffnung der Anker unserer Seele, der hineinreicht bis innerhalb des Scheidevorhangs. Also ist Hoffnung und Seele wo zu Hause? Im Heiligtum, vor dem Scheidevorhang. Aber die Hoffnung, die reicht, hat in ihren Anker wo gelegt? Im Herzen Gottes, im Allerheiligsten. Wir sind noch nicht fertig. Aber bald, dass es dreierlei Evangelien gibt, die sich ganz eklatant, auffällig voneinander unterscheiden. So. Es gibt nämlich ein äonisches Evangelium, Offenbarung 14, das lässt Gott laufen durch alle Zeitalter. besteht darin, dass ein gefallener Mensch in der gefallenen Menschheit jemand Gott sucht und nichts und niemand anbetet als den unbekannten Gott. Wer hat das gemacht? Die Griechen in Athen. Altar, den unbekannten Gott. Da hat Gott so Freude daran gehabt, dass er den Paulus einen Tag lang in Athen herum hat wandern lassen, bis er den Altar gefunden hat. Den unbekannten Gott. Und niemand anders anbetet als den unbekannten Schöpfer. Denn dass es einen Schöpfer gibt, hat Gott jedem gesagt. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. So. Das ist das äonische Evangelium, ohne Christus und ohne Glauben und ohne weiß was, einfach einem unbekannten Gott die Ehre geben. Äonisches, ein Evangelium aller Zeitalter. Dann kommt das zweite Evangelium, das Evangelium des Reiches. Von dem lesen wir, welches erst von Grundlegung der Welt an geworden ist. Das Evangelium des Reiches. Und dann drittens, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, nur mir, dem Apostel Paulus anvertraut ist, ohne Gesetz, ohne Werke, ohne jede Bedingung, schon vor Grundlegung der Welt von Gott bereitet und angesetzt. Und die Werke, alle sind erst geworden von Grundlegung der Welt an. Vorher hat Gott mit Werken nichts zu tun haben wollen. Denn er ist schon längst in seine Ruhe eingegangen und sagt uns, befleißiget euch wie ich, endlich auch in meine Ruhe einzugehen, indem ihr zur Ruhe gekommen seid von allen euren Werken. Und die Frommen wollen immer noch weiß was Wirken und Werken war. Das sind ja für die Gewerkschaftsführer traurige Evangelien. Herrlich, nicht? Wir sind gleich am Ende. Ja, die unvergänglichen drei Werte kennen wir ja. Glaube, Hoffnung, Liebe. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligste. Dann die Sicherheiten, eine Zusage erstens. Dann kommt ein Gelübde und dann im Allerheiligsten der Eidschwur, wo es nichts mehr zu ändern gibt. Auch wenn Gott zu seinem Nachteil geschworen hat, alle zu retten. Und alle machen, was sie wollen, in Feindschaft wider Gott, ändert nichts. Gott hat geschworen, dass jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen soll. In ihm allein habe ich Kraft und Stärke. Hat Gott geschworen. Da weicht dieser Gott, kann nicht abweichen. Und benutzt alle Widerstände, um die Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit und Gnade noch herrlicher darstellen zu können. Bravo, jawohl. Dann ein einfaches Gebet in Vorhof. Eine Fürbitte im Heiligtum und Anbetung im Geist und in der Wahrheit im Allerheiligsten. Und jetzt abschließend: Ja, Amen, Halleluja. Halleluja. Oh, ja.
Johannes darf bezeugen, wir haben geschaut, seine Herrlichkeit, und immer wieder seine Herrlichkeit. Bruder Moore hat am Anfang der Stunde vom goldenen Leuchter gesprochen, von den Röhren und so weiter. Ich möchte eine Ergänzung hinzufügen. Die Lehrerin in der ersten Schulklasse bringt den Schülern bei das Schönschreiben. Da sagt sie, im Heft sind Linien und ihr müsst, liebe Kinder, schön auf dieser Linie schreiben. Im Alter braucht man ja keine Linien mehr. Da bekommt man einen Brief, entweder geht das hinauf oder dann hinab, je nachdem, ob sie Optimist oder Pessimist sind. Das ist die deutsche Sprache und allgemein die Sprachen. Die hebräische Sprache ist etwas anderes. Wir haben auch gehört von dem Kraftstrom, wo die Lokomotive angehängt ist. Und alle hebräischen Sprachen oder Zeichen, Sprachenzeichen, Buchstaben, sind nicht auf der Grundlinie geschrieben, sondern aufgehängt an diesem Kraftstrom. 22 Buchstaben. Einer macht eine Ausnahme, das ist das Lamed, der L. Alle anderen Buchstaben sind aufgehängt an diesem Kraftstrom da oben. Und da habe ich von einem Juden eine Karte erhalten, zusammengelegt, und das sind so Flämmlein, kommen da hervor. 7 Kerzen, angezündete Kerzenflämmchen. So wie der goldene Leuchter, wenn er brennt, das darstellt. Und schließlich habe ich das angeschaut, 7, ja, das muss der Leuchter sein. Und schlagt dann das auf, und da steht dann die Erklärung drunter. Jehoshua. Geschrieben mit 4 Buchstaben, die sind immer wieder im Alten Testament, Yahweh, aber ausgeschrieben Jehoshua. Das sind 4 Buchstaben. Der eine ist das Ain, der hat 2 Flämmchen, und der zweite Buchstaben hat 3 Flämmchen, der SCH, Shua. Das macht zusammen diese 7 Flämmchen. Der goldene Leuchter stellt also auch den Namen Gottes dar. Habe ich wunderbar gefunden. Neues hat er das. Das ist die Erklärung drum. Wunderbar. So, jetzt singen wir aus dem angefangenen Lied 1074, die 2 letzten Strophen, und dann hat